und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Ausgabe Nummer 69. Nice. Heute, wie ab sofort immer, der Marc mit am Start. Wie geht's dir?
Hi. Ja, soweit ganz gut.
Den Umständen entsprechend.
Ja.
Genau, wir haben heute eine vollgepackte Liste an Themen, die nicht so divers sind, wie es vielleicht interessant wäre. Aber dafür haben wir einiges an Karten zu besprechen. Zum einen haben wir weitere Informationen zu Kaladesh Remaster, was ja noch diesen Monat rauskommen soll. Außerdem reden wir ein bisschen über Commander Legends, zum einen die Commander-Decks. Dann noch ein paar weitere Informationen, die wir jetzt nochmal aufgegriffen haben, weil wir sie letzte Woche nicht erwähnt hatten, beziehungsweise jetzt erst bekannt geworden sind. Und dann nochmal eine Top 5 von 5 weiteren Karten aus der Spoiler-Season, die uns im Gedächtnis geblieben sind, über die wir reden wollen. Und genau, das soweit zur Folge. Ganz kurz, ihr merkt es vielleicht, das Setup bei mir und bei uns ist ein bisschen was anderes. Ich probiere ein bisschen noch herum, weil ich ja gerade noch mitten im Umzug bin. Dementsprechend, wer mein Update-Video gesehen hat, weiß, was gerade so Sache ist. Nicht wundern, das wird vielleicht hier und da nochmal schwanken jetzt die nächsten ein, zwei Wochen. Aber irgendwann wird es konstant. Glaubt's mir, Leute.
Von konstant daher. Schön, ja?
Genau.
Wenn ich bitten darf.
Ja, wirklich, hoffentlich. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Und zwar mit Kaladesh Remaster. Da haben wir nämlich jetzt die gesamte Liste von allen Karten, die auf Arena kommen werden, bekommen. Und tatsächlich habe ich in der letzten Folge ja gesagt, wir haben Kaladesh plus Aether Revolt plus X. Und dieses plus X ist tatsächlich begrenzt auf eine einzige Karte, und zwar ist das Sculpting Steel. Weißt du gerade, woher die Karte ursprünglich kam?
Mirrodin tatsächlich.
Ah, okay. Also auch ein Artefakt-Set quasi, ne?
Genau, das Artefakt-Set. Und daher waren wir das relativ so suspekt, dass sie das jetzt in dieses Auto-Vehicle-Set mit reinbringen. Aber es macht schon irgendwo Sinn.
Genau, der Effekt an sich ist jetzt nichts so Auswegiges, wo man sagen könnte, okay, das wird jetzt komplett historic brechen. Dann ist es quasi ein Dreimana-Artefakt mit dem Text, you may have Sculpting Steel, enter the battlefield as a copy, oh Gott. auf ein Artefakt on the battlefield. Also kann quasi kopieren, so ein bisschen wie Spark Double oder andere ähnliche Effekte. Würdest du sagen, dass es super stark wird? Oder?
Ich glaube tatsächlich, dass es zumindest im Historic noch nicht super stark wird. Dass man mit echt coole Sachen machen kann. Ja, davon gehe ich aus. Mhm. Aber jetzt so komplett brokene Sachen sehe ich zumindest noch nicht. Es kann natürlich passieren, aber aktuell, man kann eine zweite Wurmcoil-Engine bauen.
Das stimmt,
was cool ist. Aber ob das so effektiv ist, werden wir sehen.
Das stimmt allerdings. Prinzipiell, glaube ich, eine nette Karte, einfach um zu haben, gerade wenn das Artefakt-Set in die Richtung geht.
Ja.
Ist es auf jeden Fall nice to have, aber jetzt auf gar keinen Fall Format definierend, wie vielleicht eine Thoughtseize in Amonkhet Remastered oder ein Wrath of God oder andere stärkere Karten, die wir im letzten Remaster-Set bekommen haben.
Aber ich glaube, da wird eher sowas sein wie Heart of Kirin oder so, das wesentlich mehr Impact haben wird.
Ja, genau. Und vor allen Dingen hier Bowmet Courier und so die ganzen Agro-Support-Pieces oder Scrap Heap Scoundrel.
Yes.
Die ganzen Sachen, die man auch unter anderem aus Pioneer kennt.
Ja. Ja, die Frage ist halt, wie weit sie Energie weiter pushen, weil Energie ja auch sehr, sehr stark war im Standard und auch zu einigen Bans noch geführt hat.
Ja, das mal stimmt. Gucken. Also, das ist aber das Ding, ne? Energie war exklusiv im Standard äußerst gut, oder? Es hat jetzt nicht so viel Präsenz gehabt in anderen Formaten.
Das Problem ist, glaube ich, auch, dass es zu der Zeit gab es ja praktisch aktiv nur noch Legacy Modern als Turnierformate nebenbei.
Mhm.
Das Pioneer wurde ja erst danach announced und ich glaube, da sind die Leute einfach noch nicht zurück auf gegangen, um zu gucken, ist Energie überhaupt noch stark genug?
Ja, also ich kenne es tatsächlich vor der Lockdown-Zeit hier in Berlin in einem Laden, wo ein bisschen Pioneer gespielt wurde, da hat jemand versucht, Naya oder Teemo Elemental Energie
Teemo Deck Energy zu bauen. Meistens,
Energy, genau. Und ist daran tatsächlich ein bisschen gescheitert. Also es ist so ein Ding. Also es kann gut sein, aber wahrscheinlich erst dann, wenn wir noch mal ein zweites Mal zurückkehren zu dieser Mechanik, wo dann vielleicht nur
wenn.
sollte eventuell, wenn. gibt's da eine Einordnung auf der Storm-Skala von Maro? Nee, ne?
Glaube nicht.
Okay.
Dementsprechend kann es auch gut sein, dass das eine Fähigkeit ist, die so ein einmalig und danach nie wieder ist.
Ja. Tatsächlich, also jetzt habe ich es einfach so gedroppt, ohne das zu erklären, aber die Storm-Skala ist, weißt du, was das ist?
In der Storm-Skala werden die Stärke bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fähigkeit gereprintet wird, aufgelistet. Wobei halt der höchste Punkt die Fähigkeit Storm ist, soweit ich weiß.
Genau, und die wird laut Auskunft von Mark Rosewater nicht in einem standardlegalen Set zurückkehren, weil es halt immer für Probleme sorgt, weil man immer wieder loopen kann.
Genau, wichtig hierbei ist halt, dass es ein standardlegales Set ist, deswegen war es auch vollkommen okay, das in Modern Horizon zu drucken.
Genau.
Und dementsprechend, ich glaube, Dredge ist auch ziemlich weit oben.
Ja, genau, ja, ich meine auch,
aber
Aber das Ding ist halt, diese Fähigkeiten sind halt so gut, die brauchen schon fast keine Zusatzkarten mehr, um spielbar zu sein. Ne?
Ja.
Genau, außerdem, was wir in Kaladesh Remastered noch bekommen werden, sind 12 Karten aus dem Set, bekommen alternatives Artwork, wobei es noch nicht ganz bekannt ist, wie man es bekommt. Ich nehme an, durch Events sowas, bei Arena gibt es ja mal ab und zu mal sowas. Und tatsächlich Etherhub, meine ich, ist es auch das Artwork, was wir in dem Pre-Order quasi dazu bekommen, als alternativer Skin quasi. Eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, dass für das alternative Artwork vom Ornithopter eine Mythic Rarity angegeben ist, was jetzt, ich hoffe, nicht heißt, dass Ornithopter als Mythic ins Set kommt. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr bescheidene Mythic Wildcard, die ausgegeben wird.
Ja, ist die Frage. Es gibt ja auch in den alternativen Artworks, die sie zu M20 rausgebracht haben. M21 ist das neueste, oder?
Genau, ja.
Core 21, genau. Da haben sie ja auch sowas wie die Cultivate auf Rare zum Beispiel hochgesetzt, obwohl die Karte im eigenen Set weiter ankam war.
Stimmt, aber da gab's ja, genau, aber dann wird es wahrscheinlich dann auch so ein Ding sein, dass es auch sich bei diesem Mythic Ornithopter halt um irgendeine Promo handeln wird, die man sich dann auch irgendwie frei holen wird. Das ist der normale Ornithopter.
Die oberste.
Genau, der war ja, glaube ich, Uncommon in Kaladesh, ne?
In Kaladesh war der Uncommon, ja.
Ja, genau. Ja, und unsere Vermutung beim letzten Mal, dass bereits gebannte Karten aus dem Standard und Pioneer sind dementsprechend nicht im Set. Also wer fehlt, ist halt Walking Ballista, Philadelphia Guardian und noch tatsächlich eine ganze Handvoll weitere. Die ganze Liste könnt ihr übrigens bei uns in der Quellenangabe, in der Videobeschreibung zum einen und auch in Shownotes auf Spotify oder auf Apple Podcasts nachlesen. Es ist wirklich eine sehr große, lange Tabelle, aber wahrscheinlich viele Sachen sind dann so Commons und Uncommons, die für die damaligen Draft-Sets halt relevant waren, aber halt jetzt mittlerweile halt einfach nicht mehr relevant genug sind. Eine andere Exklusion ist zum Beispiel auch Smuggler's Copter. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon spekuliert, dass der ziemlich stark wäre. Und genau, andere Sache, ein Problem, ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, aber das ist jetzt sowas, je länger es Arena gibt, desto größere Probleme wird es dafür sorgen. Und zwar, dass bereits in Arena inkludierte Karten wieder in einem neuen Set kam. Also die erste Diskussion kam auf bei dem Temple Cycle bei M21. Und jetzt haben wir halt wieder sowas wie Heroic Intervention war in Jumpstart.
M21, Core 21.
Echt, war da im Core-Set drin?
Ja.
Ah, okay. Auf jeden Fall ist der jetzt halt wieder da. Das heißt, es ist wieder ein Playset an Rares, was potenziell dabei drauf geht. Es gibt zwar Workaround-Lösungen im Sinne von, dass wenn man schon Heroic Intervention viermal besitzt, dass man dann die Rare Heroic Intervention nur dann kriegt, wenn man alle anderen Rares auch schon hat aus dem Set. Aber im Endeffekt kriegt man ja trotzdem noch vier Rares für dieselbe Karte. Hast du das Problem so ein bisschen verfolgt und wie ist deine Meinung dazu?
Ja, habe ich tatsächlich. Und ich fand den ursprünglichen Approach, den Magic Arena angesetzt hat, mit man kann jede Rare nur viermal bekommen, sehr, sehr gut.
Mhm.
Allerdings, wenn sie jetzt hingehen und bei jedem Reprint wieder hingehen und sagen, ja, du kannst diese wieder viermal bekommen, dann hätten sie es auch sein lassen können, weil man will diese Karte ja nicht achtmal haben, egal aus wie vielen Sets. Man könnte halt maximal dann Skin drüber setzen, damit dann das M21-Symbol auftaucht oder ähnliches. Das, also, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, ich bin da ganz auf deiner Seite, weil ich finde, man sollte nicht, wenn hier jetzt das große, also wenn ein neues Set ankommt, soll ein Excitement sein. Ich glaube, es gibt nichts Demoralisierendes, als eine alte Karte zu haben, die man vielleicht auch nur dreimal hat, weil dieser Duplikatschutz gilt natürlich auch nur dann, wenn man einmal das volle Playset auch schon hatte. Also wenn ihr Heroic Intervention dreimal Jumpstart habt und dann ein viertes Mal dann jetzt in dem Color Dash Remastered Set aufmacht, dann habt ihr halt einfach ein Problem. Habt ihr quasi die Karte viermal im Playset, aber trotzdem könnt ihr sie beide Male noch in den jeweiligen Boostern ziehen. Also ist das noch ein bisschen, ich glaube, so eine richtig optimierte Lösung, an seine Karten zu kommen, ist halt einfach auf Arena noch nicht gegeben. Und ich glaube auch, die Content Creator, die rangen auch so ein bisschen daran, wie man Arena optimal nutzt, weil es halt einfach so ein sehr, ja, schwieriges Ökonomiesystem einfach dahinter hat. Aber vielleicht können wir ja.
Man hätte sie einfach rausnehmen können. Man hätte einfach sagen können, nein, wir drucken diese Karte jetzt nicht, wir setzen die auch auf diese Bannet-List und gucken mal, was dabei rumkommt. Mhm. Aber irgendwie wurde das anscheinend nicht gemacht.
Ja, ich glaube, die eigentliche Idee dahinter ist, weil man auch bei der, wie man Color Dash Remaster verkauft, in den Werbetexten und so weiter, heißt es ja auch immer, dass es halt ein einzigartiges Draft-Erlebnis sein soll im Endeffekt. Und für Draft hat man ja schon auch in Vergangenheit fragwürdige Entscheidungen getroffen. Manche Sachen.
Oh ja.
Bitte?
Oh ja, sagte ich. Gerade so, wenn man jetzt die Booster anschaut. Genau. Ja.
Lustigerweise auch bei Commander Legends, aber da können wir gleich mal drauf eingehen.
Ja.
Wo es dann immer dann so ein bisschen problematisch ist, dann zu sagen, okay, die Karte kommt raus und die Karte kommt nicht raus. Und wenn jetzt Heroic Intervention eine Common oder so wäre, dann wäre es auch, glaube ich, halb so wild gewesen. Aber gerade als Rare Wildcards sind quasi das Gold von Arena. Also super selten, kommt man kaum ran. Aber ja, das wird ein weiteres Problem sein, das man mit Arena hat. Aber auf jeden Fall, 12.11.2020 soll das komplette Set rauskommen. Pre-Order, wie gesagt, für 30 Euro kriegt man 10 Booster und noch ein paar Goodies dazu. Die vollständige Liste der Karten, die in Color Dash und in Aether Revolt waren, die jetzt nicht dazukommen, könnt ihr euch in der Quellenangabe komplett anschauen. Das sind, glaube ich, um die, ja, was sind das, 50 bis 80, wenn nicht sogar noch mehr Karten.
Ja, ich muss einen Dreh rum, ja.
Ja, es ist eine ganze, ganze Menge, die da rausfliegen. Aber schon wahrscheinlich halt eher so der Bulk in Common und Uncommon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Commander Legends rüber. Und zwar erstmal zu den Commander Decklisten. Die werden wieder angeboten, und zwar wieder in Form von den Zendikar Rising Commander Decklisten. Wie hast du die denn damals wahrgenommen, als sie rauskamen? Hast du die geholt oder hast du die mal anschauen können?
Die Commander Rising?
Die von Zendikar Rising, genau.
Zendikar Rising, ja, genau. Ja, tatsächlich habe ich mir die geholt, mehrfach. Mhm. Einfach, weil sie unglaublich gute Listen, also Listen für diesen Preis waren, die man damals hatte.
Mhm.
Man hat irgendwie, ich glaube, 16 Rares oder sowas um den Dreh rum bekommen für 20 Euro.
Ja, ich glaube, so 18 Sachen Euro. Bei. Also je nachdem, wo du es halt dann geholt hast. Es war schon sehr günstig.
Ja, genau. Und das war einfach unglaublich gut, gerade für Anfänger oder Leute, die sagen, ich will mir jetzt ein Rogue-Deck bauen oder ein Landfall-Deck, war das einfach perfekt. Und gerade nach der Pleite, die sie in Ikoria mit den Commander-Decks hatten, die einfach zu viel und viel zu teuer waren, war das halt wirklich, wirklich gut, dass sie hier wirklich hingehen konnten und sagen konnten, hey, wir machen günstige Commander-Decks, die auch noch was mit taugen, fand ich super.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Für mich mal noch sind die Zendikar Rising Decks so mit die Top-Produkte des Jahres, die wir eigentlich bekommen haben. Ja, das hat mich motiviert, Commander-Decks zu holen, sie zu sleeven, gegeneinander zu spielen und halt einfach so ein bisschen so einen Fuß in die Tür, was Commander angeht, halt zu haben. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich werde jetzt tatsächlich aus dem Landfall-Deck einen Omnath, den neuen 4-Color-Omnath-Commander-Deck drumherum bauen und werde, ich glaube, 80% der Karten einfach so übernehmen. Ein paar Upgrades aus Zendikar Rising mit reinpacken und so, aber im Endeffekt ist das schon ein sehr, sehr guter Anfangspunkt. Und ja, ähnlich haben wir jetzt.
Was du machen könntest, wäre einfach jeden Omnath reinnehmen.
Ja, das stimmt, den kann man eigentlich theoretisch jeden Omnath einmal reinpacken.
Alle möglichen.
Ja, und tatsächlich mit Blick auf die Decklisten von Commander Legends Commandern springen wir zumindest eins, und zwar das Reap the Tides Deck schon ins in den Blick als auch ein Deck, was ich mir eventuell holen würde, weil da sind sehr viele gute Karten auch für mein Deck, also für das Landfall-Deck quasi drin. Unter anderem sowas wie Avenger of Zendikar, was glaube ich auch ein Staple wirklich ist, eine Mythic hier.
Auf jeden Fall, ja.
Zumindest wird es mir angezeigt. Und halt durchweg auch sehr gute Karten, oder? Wie siehst du das?
Grundsätzlich finde ich die Decks tatsächlich gut.
Mhm.
Allerdings finde ich sie doch leicht schlechter als die Zendikar Commander Decks. Das kann natürlich sein, weil mir einfach diese beiden Decks beide sehr gut gefallen haben. Und hier das Power-Level doch noch mal nach unten gegangen ist, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und das in einem Commander Legends, wo das Power-Level overall angehoben wurde, finde ich ein bisschen schwierig. Also gerade wenn man sich die Landbase zum Beispiel anschaut, die ist halt.
Ja. Ja, gerade die Landbase ist tatsächlich so ein Punkt. Das hat mich schon immer bei Commander-Decks gestört. Aber jetzt hier quasi noch mehr, weil wir haben ja mittlerweile auch Rare Dual Lands, die man einfach verwenden kann, die jetzt nicht, also die sind jetzt keine Fetch-Länder, die jetzt irgendwie den Preis in die Höhe treiben würden auf dem Secondary Market oder Schock-Länder, wo man sagt, okay, die sind so dermaßen krass vom Value her, die können wir nicht in so ein 18-Euro-Produkt stecken. Aber zum Beispiel die Tempel könnte man reintun. Man könnte die Battlebond-Länder versuchen reinzunehmen, die auf Multiplayer ausgelegt sind. Und die müssen auch keine 7 Euro kosten, meiner Meinung nach. Oder einfach sich andere Länder auch noch einfach überlegen. Also zum Beispiel, es gibt auch noch die Bad Fetch Lands, die man eventuell mit reinpacken könnte.
Oh, von ganz früher, ja.
Bitte?
Mirage, glaube ich, aus Mirage.
Ja, genau. Ja, genau. So die ganzen Länder, also man könnte so viele Sachen reprinten, auch alte Karten. Die Horizon-Länder könnte man sich überlegen. Die gab es ja in Modern Horizons. Und auch Horizon Canopy
könnte
auch mal gerne Reprint gebrauchen, aber das wird wahrscheinlich schon wieder zu teuer. Also,
ja.
Aber trotzdem, also es gibt da tatsächlich ausbaufähigere Sachen als Woodland Stream oder Thornwood Falls.
Es sind halt auch immer wieder die ähnlichen, gleichen, schlechten Länder, die in den Commander-Decks seit jeher verbaut werden.
Ja.
Und das ist auch meistens das, woran die Precons scheitern.
Ja.
Also an einem normalen Casual-Tisch.
Eben. Und es hält sich auch niemand davon ab, irgendwie einfach sich neue Länder auch auszudenken, die vielleicht halt eben besser sind oder die halt nur für Commander sind, die irgendwie sagen, wenn du einen Commander hast, kommt diese Karte ungetappt ins Spiel und es ist eine Uncommon oder so. Und das wäre halt zumindest so eine Budget-Alternative zu haben, wäre ganz nett. Und stattdessen haben wir halt schon wieder Guildgates drin, schon wieder Taplands drin. Und das ist es wird auf Dauer ein bisschen lame. Aber ich verzeih diesen Decks das eher als den 40-Euro-Decks, wenn ich ehrlich bin. Weil
ja, auf jeden Fall.
Hier kann man es auf jeden Fall noch verkraften, dass man halt dann, dafür hat man sehr gute Legendaries unter anderem. Wie ich halt auch finde in Arms for Battle, dem Boros-Challenger-Deck, wo ich auch mit liebäugle, mir das mal zu holen. Denn zum einen haben wir einen sehr interessanten Commander in Wyleth Soul of Steel, der 3 Mana 2/2 Trampel und immer wenn er angreift, zieht man eine Karte für jede Aura und Equipment, die an den herangefügt sind. Also für Voltron Commander Spieler auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
Oh ja.
Und dementsprechend das Deck darum aufgebaut hat, sehr viele Artefakte, also Blackblade Reforged, Doxodon Warhammer, Sunforger und dann natürlich noch ein paar Enchantments wie On Sarah's Wings, Spirit Mantle. Und allein da als Boggles-Spieler hat man da natürlich sofort eine Idee,
geht dir doch was
man
das da Herz alles auf, oder?
Könnte. Bitte?
Geht dir doch das Herz auf, oder?
Ja, eben. Und das ist halt voll auch mein ich fand Equipments immer schon in Magic super interessant. Also nicht umsonst sind die ganzen Swords zum Beispiel ja auch so legendär und einfach prestigeträchtig. Und die würden da halt natürlich super reinpassen. Der ganze Sword-Cycle könnte hier komplett rein. Und dementsprechend, ja, also es ist auch, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Deck. Hast du dir das auch schon angeguckt?
Ja, das habe ich mir auch angeguckt.
Mhm.
Da muss ich halt sagen, das ist als ein Precon Forconstructed Deck. Da sind zwar ein paar coole Karten drin, aber es sind die billigsten Staples, die du in diesem Tribal-Ausrüstungs-Verzauberungsdeck hast. Mhm. Also im Sinne von das Tribal, beziehungsweise der Theme ist halt Ausrüstung, Verzauberung.
Mhm.
Und gerade sowas wie die teureren Sachen, sind halt einfach nicht vorhanden. Und auch selbst so Midrange-Sachen, wo ich halt sage, ja, okay, eine Stoneforge ist vielleicht zu viel, aber man hätte zumindest irgendeine Art von Raussucher nehmen können, der jetzt nicht total zackt.
Ja. Ja, stimmt. Stoneforge ist auch eine klare Hinzufügung, wenn man das upgraden will.
Ja, also generell ist die auch die Geldmenge, die man in die Hand nimmt, um dieses Deck abzugraden, infinite mal größer als bei dem anderen.
Ja, das stimmt. Und man hat halt so Equipments drin wie Bone Splinter, der einfach nur für ein Mana 2-0 gibt. Explorer Scope und so weiter. Das sind alles jetzt nicht so super krasse Head-Turner. Und auch da wieder in Zendikar Rising hat man ja auch mit, ich glaube, Skyclave Maul oder so, ein 3-Mana-Equipment, was ziemlich stark wäre, was ich hier reinpacken würde. Was halt eben auch keine 50 Euro kostet, wie andere Sachen. Oder eine Ember Cleave oder so wäre potenziell interessant gewesen. Wenn ich jetzt die Pistole auf die Brust drücken würde, welches der beiden Decks würdest du dir holen? Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest?
Wahrscheinlich trotzdem das Rot-Weiße. Das liegt aber daran, weil ich extrem viel zum Aufpimpen für das Deck schon habe.
Ja, okay, gut. Wenn man natürlich die Swords hast du die Swords eigentlich? Ja. Ich habe deine Collection nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Okay, wir haben kommt vielleicht noch.
Ja, ja, also ich mir graute so ein bisschen, was du alles noch in deinen Ordnern versteckt hast. Es muss wirklich, glaube ich, einiges sein. Aber klar, mit den passenden Swords und ich glaube auch mit den passenden Ländern könnte das Deck tatsächlich um einiges noch besser werden. Ich würde tatsächlich zu dem anderen Deck, zu dem Simic-Deck greifen, einfach nur, um das halt auseinanderzubauen, um mein Omnath-Deck dann weiter ausbauen zu können. Mit unter anderem so Karten wie Avenger of Zendikar und ich glaube tatsächlich Explore waren dem anderen nicht drin. Sind jetzt auch keine super teuren Karten, aber ich denke mir dann so, hey, für 18 Euro so eine komplette Sammlung, man kann es so lassen, spielen oder auseinanderbauen und man hat halt einfach ein paar Werkzeuge im Werkzeugkasten für sein nächstes Deck. Super, also du meintest ja schon im Ganzen, du findest die etwas schlechter als die Zendikar Rising Decks vom Power Level her. Befürchtest du, dass es jetzt so weitergeht mit den Commander-Decks, dass so der Zendikar Rising war, so dieses, guck mal, billige neue Commander-Decks und jetzt wird es halt langsam immer schlechter, bis halt irgendwann wir auf Planeswalker-Deck-Niveau sind?
Es ist ja nicht so, als ob wir das nicht immer und immer und immer wieder sehen würden.
Ja.
Ich erinnere mich da an das, an so viele, nicht Secret Layers, an die From the Walls, die einfach nach einer Zeit immer schlechter wurden. Oder auch diese Zusatz-Premium-Decks, die wir hatten, die auch immer schlechter wurden.
Ja.
Das einzige Produkt, wo es nicht so ist, wo es umgekehrt ist, sind, glaube ich, die Spellbooks. Die werden gefühlt zumindest immer besser.
Ja.
Aber ja, also ich gehe davon aus, dass nach Commander Legends danach eher so ein richtiger Boomer kommt.
Ja. Also, mich würde vor allem mal interessieren, ob sie irgendwann von dem Format wieder abkehren und wieder vollwertige, in Anführungszeichen, Commander-Deck-Cycles rausbringen, die wieder diese Big-Cards haben und so weiter. Ob das quasi nur so ein Zusatz-Nebenprodukt zu Commander-Decks wird oder ob das jetzt die neue Norm wird. Das würde mich auf jeden Fall
interessieren. Ich glaube es halt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie hierbei bleiben werden, weil sie sparen sich die Starter und die Commander-Decks und verkaufen praktisch beides an alle Leute.
Ja. Ja, das stimmt. Und halt, ja, es ist halt schwierig, auch auf so ein Produkt, selbst wenn das jetzt nicht vom Value her super stark ist, aber wenn es jetzt noch in der Klasse ist, wie es halt aktuell zumindest ist, ist es auch schwierig, irgendwie dann sauer drauf zu sein oder zu sagen, okay, das ist jetzt eine große Entwertung drin. Weil ich glaube, wenn man sich die einzelnen Karten holen würde, jetzt mal die Rares ausgenommen, sondern nur die Money-Sachen, ich glaube trotzdem, dass man noch für sein Geld ganz gute Karten halt bekommt, wenn ich jetzt so ehrlich bin.
Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall besser, hier 20 oder 18 Euro reinzuschieben, als zu sagen, ich hole mir für 15 Euro ein Planeswalker-Starter-Deck.
Ja, das sowieso. Also Planeswalker-Starter-Deck sollte man sich außerhalb von Casual nie kaufen, meiner Meinung nach. Die sind ja auch discontinued, ne? Die gibt's ja gar nicht mehr, oder doch?
Ja, genau.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir von Commander Legends Commander-Decks zu Commander Legends regulärem Set. Zwar noch zu einem paar allgemeinen News. Zum einen traurig und tatsächlich war das ein Punkt, der mich mehr enttäuscht hat, als ich es eigentlich zugeben will. Commander Legends wird keinen Boxtopper haben. Boxtopper zuletzt gesehen auch in Zendikar Rising, wo unter anderem Fetchländer sein könnten in der Promo-Version. Ist eigentlich so ein Ding gewesen, das haben die jetzt für ein paar Sets gemacht, ne?
Ja, also sie haben es angefangen vor Ewigkeiten mal, ich glaube im Ultimate Masters. Mhm. Und danach haben sie wieder aufgehört gehabt und hatten dann wieder jetzt so, Ikoria waren, glaube ich, das erste Mal, dass wieder Boxtopper da drin waren. Und da waren es ja diese extremen Godzilla-Karten. Danach halt.
Wie bitte? Ich habe gehustet, Entschuldigung.
Ach so. Danach dann ganz klar mit dem wunderbaren Double Masters mit den doppelten Boxtoppern. Was aber auch immer noch sehr, sehr cool war mit den alternativen Artworks und so weiter und so fort. Da fand ich es halt schon wieder, die Zendika schon wieder etwas drunter, weil da eben so eine weite Range war zwischen, hey, hier hast du 50 Euro obendrauf oder hey, nimm diesen 3 Euro, spielt niemand noch nicht mal im Commander-Land.
Ja, das war wirklich, das fand ich auch eine sehr komische Entscheidung, da nicht exklusiv zu sagen, okay, du kannst alle Shocks und alle Fetches haben, und weil das sind offensichtlich die gefragtesten Länder neben den originalen Dual Lands, die man natürlich nicht printen kann. Aber
ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen drin, wie Ancient Tomb,
ja,
okay. Wastelands, Strip Mine, da waren schon einiges drin, aber gerade diese animierbaren Länder haben einfach ihren Soll lange erfüllt.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch nicht so gut bei Double Masters, aber Double Masters war sowieso so ein bisschen ein Mixed Bag, wie man, glaube ich, sagen würde. Zum einen vom Set her, von der Kartenauswahl super, von dem Konzept her super, von dem Preis absolut überteuert. Und da ist halt dann jetzt halt irgendwie schade wieder zu sehen, dass ein Produkt, was außerhalb von Standard-Sets rauskam, trotzdem keinen Boxtopper haben wird. Weil auch da gäbe es ja genügend Auswahl mit diesen Etched Foil Cards, da einfach quasi eine reinzupacken. Oder dieses Extended Art kann man ja auch einfach quasi eine mit dabei packen. Das wäre so ein nettes Gimmick obendrauf. Und würde halt, also mich würde es einfach freuen, wenn Boxtopper die Norm werden und man da einfach immer drauf wetten kann, dass in jeder Box, wenn man sich eine holt im Local Game Store, einfach so ein Boxtopper drin ist. Sehr, sehr schade, dass sie hier nicht ist.
Dafür haben wir aber eine Buyer Box Promo.
Genau. Und zwar auch.
Immerhin haben sie das noch nicht geklappt. Ne? Ja, ist okay. Also, sie wird halt in multiplen Formaten gespielt.
Ja.
Nicht nur in Commander, auch in Modern zum Teil, auch im Legacy.
Und in Pioneer, oder?
Pioneer kann sein, aber ich weiß nicht, ob sie in Pioneer legal ist, gerade aus dem Kopf.
Oh, das ist ein guter Punkt. Da kann sein, dass ich mich gerade vertippt habe. Aber auf jeden Fall eine Karte, die die auf jeden Fall spielbar ist und die einen guten Effekt hat. Tap für einen Mana beliebiger Farbe und man muss allerdings ein Leben dafür zahlen.
Die gute Mana Confluence.
Genau, die Mana Confluence. Und das wird halt Buyer Box Promo auf jeden Fall dazu geben. Zwar kein Boxtopper, aber dafür das dabei. Dann, wenn ihr eher ein Pre-Release-Pack euch holen werdet, ist Sengir, Baron der Dunkelheit, eine Pre-Release-Promo. Ich glaube, es war auch die erste Karte, die gespoilt wurde, wenn es mich nicht irrt, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, also der 6-Mana Sengir, den wird es auf jeden Fall dann auch dazugeben. Ist er dann in jedem Pack dabei eigentlich? Weißt du das gerade?
Den kriegt man von dem Store noch mal oben drauf.
Ah, okay. Also wenn ihr quasi am Pre-Release teilnehmt, in Anführungszeichen, also euch dann die Packs kauft und das halt wahrscheinlich am Laden angibt, dass ihr daran teilnehmen wolltet eigentlich, dann bekommt ihr die Promo quasi noch mal oben drauf.
Ja, genau. Also man muss sich halt ein Pre-Release-Pack vor Ort halt holen. Mhm. Und dieses wird dann eben, wenn das dann auf einem Event, was über Discord, Spelltable oder ähnliches mit dem abgesprochen ist mit dem Laden, kann man dort eben dann diese Promo noch bekommen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber wir haben schon ein bisschen gehört, oder ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr zu. Es gibt ja auch leider wieder so ein paar Lieferschwierigkeiten. Kann man denn Spieler damit rechnen, ihre Commander Legends Karten überhaupt bekommen zu können?
Schwierig. Also es wird jetzt so sein, dass wir generell die Händler erstmal einen ganz kleinen Teil von dem, was sie eigentlich bestellt haben, bekommen.
Oh, krass.
Sowohl an Displays als auch an Promos. Und es kann gut sein, dass diese Promos noch weiter delayed werden und man eben erst Wochen später, und ich rede hier von Mitte Dezember, einen richtigen Release als solches bekommt mit den ganzen Promos, mit den ganzen Displays, allem, was man dabei hat. Und ich glaube, vorher kann man auch nicht mit den Collectors Boostern rechnen.
Ja, die würden dann quasi in so einer zweiten Welle dann hinzufügen.
Genau, genau, genau.
Genau.
Was ich sehr interessant finde, weil eigentlich ist das Produkt ja schon delayed worden,
ja,
um genau das zu verhindern, aber anscheinend
ja, so richtig Einsicht haben wir auch nicht wirklich, was die ja, was denn die Liefer oder was denn die Produktionsabläufe quasi angeht, weil eigentlich sollten ja die Pressen zumindest in Europa ganz normal laufen, theoretisch eventuell, oder? Also gut, ja, wahrscheinlich.
Eigentlich schon.
Ja.
Aber es ist halt, man weiß es halt nicht. Dementsprechend.
Ja. Und dazu kommt ja noch, dass halt viele Sachen, manchmal werden auch komplette Produkte ja auch nur in Amerika gedruckt. Ich glaube nicht, dass das bei Commander Legends so sein wird, oder? Weißt du da was Genaueres?
Nee, normalerweise nicht. Also Commander Legends müsste in Europa gedruckt sein, sowohl die normalen als auch die Collectors Booster. Ja. Das letzte Produkt, was ich weiß, was in Amerika für Europa gedruckt wurde, waren die Set-Booster von Zendikar.
Ja, stimmt. Die haben auch so ein ganz leicht anderes Gefühl gehabt.
Genau, sie haben eine andere Oberfläche, nennt sich das Matte-Finish, glaube ich. Und wir haben das Glossy-Finish in Europa eigentlich. Schlagt mich nicht, wenn es nicht so genau diese Worte sind, aber es fühlt sich zumindest auch so an.
Genau, ich glaube, wenn man mal so Side-by-Side eine amerikanische Karte und eine europäische Karte in der Hand habt, ich glaube, dann wisst ihr ganz genau, was wir meinen. Ja. Lustigerweise hat Franz früher mal ein paar europäische Booster dem Rudy von Alpha Investments zugeschickt und der war auch vollkommen hin und weg, weil das so ein Ding ist, was gar nicht so bekannt ist, glaube ich, dass die europäischen Karten sich unterscheiden von den amerikanischen. Vom Druckprozess und von dem Finish her. War auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen, wie er da dazu reagiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch noch, das Video.
Ja. Genau, sonst haben wir noch, Collector Booster hast du schon gesagt, wird es natürlich erstmal geben, aber dann wahrscheinlich etwas später. Checkt da auch nochmal mit eurem Local Game Store über Social Media oder E-Mail oder anrufen, wie das da jetzt genau aussieht. Ich kann mir da vorstellen, dass vielleicht ein paar Läden dann eine größere Menge noch bekommen als andere. Und es ist ja immer so ein,
der Klassiker.
Genau, der Klassikerfall, genau. Wir haben insgesamt 69, nice, Voll-Edge-Karten, die, wie wir, glaube ich, schon letztes Mal gesagt haben, am Rand her Foil sind und halt genau, das Bild an sich nicht Foil ist. Ne?
Genau, also es ist tatsächlich, dass man diesen Foiling-Effekt unter der Karte richtig krass sieht, vor allem, weil es nochmal ein zusätzliches anderes Frame ist und dadurch kommt das sehr krass raus.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr interessante Foiling-Art. Also es ist auf jeden Fall was, habe ich glaube ich auch schon letztes Mal gesagt, das finde ich das cool. Ich weiß auch nicht, wann ich davon mich satt gesehen habe und vor allen Dingen, ob sie diese das Art
von... Das soll ziemlich stabil sein im Vergleich zum normalen Foiling.
Was müsste es sein?
Stabil, also dass man eben nicht so ein Curling drin hat. Es gibt ein anderes Kartenspiel mit Flesh and Blood. Die machen das schon seit längerem. Genau so. Und da haben die sich das so ein bisschen abgeguckt, was halt dieses Foiling angeht. Und die curlen halt auch tatsächlich nicht wirklich. Ja. Und da sieht das auch schon ziemlich gut aus. So eine Karte hatte ich auch schon da in der Hand. Die neuen Edged noch nicht. Da habe ich bisher nur andere Videos gesehen.
Ja, tatsächlich, Flesh and Blood ist so ein gutes Stichwort. Das bekommt momentan sehr viel Aufmerksamkeit, gerade so Channel Fireball und so. Ist so ein Ding, ich glaube, ich muss da mal ein Auge drauf werfen, einfach nur mal, um zu wissen, was da überhaupt Sache geht. Klingt so ein bisschen wie der neue heiße Scheiß, so ein bisschen, aber wir reden ja hier über Magic. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Commander Legends Top 5. Und ich würde dir da mal den Vorrat lassen, was denn deine erste Karte, über die du reden möchtest.
Also meine erste Karte ist auf jeden Fall der Sakashima of Thousand Faces. Ich mochte den originalen Sakashima unglaublich, der halt eine Kopie von der Kreatur wurde und er hat aber seinen Namen behalten. Das war unglaublich cool, allein im Commander zweimal seinen Commander draußen liegen zu haben. Bombe. Und der neue Sakashima macht halt so was Ähnliches. Für 4 Mana 3-1. Mhm. Und naja, er kann ins Spiel kommen als eine Kopie von einer anderen Kreatur, die man kontrolliert, außer halt sich selber. Mhm. Und sie hat halt noch die anderen Fähigkeiten von Sakashima. Mhm. Diese Fähigkeiten belaufen sich auf, es gibt keine Legendenregel.
Ja, das ist verrückt. Das und, ist mir bei der Karte zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass es so, dass ich dass das wirklich Legend Rule heißt. Also ich dachte immer, das wäre so eine Umschreibung für Magic-Spieler, die sagten, okay, jetzt passiert hier die Legend Rule, deswegen muss ich die Karte wieder wegnehmen. Aber tatsächlich,
es gab schon mal eine Leyline, die das auch gesagt hat.
Ja.
Nee, nicht eine Leyline, eine Spiegelgalerie. So war es die richtige
Karte. Genau, Mirror Gallery, genau, das ist halt so eine Karte. Genau. Das fand ich verrückt, das war für mich so ein kleiner, hä, what the fuck? Ist so ein bisschen wie wahrscheinlich, was sich die Leute zuerst gedacht haben, als sie jetzt auf einer Magic-Karte Commander-Slot oder sowas gelesen hatten. Und sie haben, hä, was ist das denn jetzt? Das wird hier quasi outside the rules so Sachen pinpointed. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Wobei da fänd ich's halt cool, aber das haben sie schon leider daneben gesetzt, wenn wir jetzt auf unsere letzte Folge zurückgreifen. Mhm. Mana Burn hätten sie auch einfach draufschreiben können. Mana Burn-Regel existiert wieder.
Aber hey, dafür haben wir jetzt erstmal, wir haben jetzt seit kurzem auch erst Mill bekommen, was auch schon seit, ich glaube, 10 Jahren die Leute Mill genannt haben.
Jetzt ist es und ich finde es immer noch schade, dass sie Mill einfach in Deutsch einfach Mill eingesetzt haben.
Oh ja, was wäre das deutsche Äquivalent? Mühlen.
Ja, Mühlen. Man mühlt drei Karten. Es ist ja auch der Mühlenstein, woher die Fähigkeit ihren Namen hat.
Ach Gott, ja, deutsche Übersetzungen sind auch ein ganz eigenes Thema. Das ist sehr, sehr witzig.
Großartig, großartig. Aber was mir jetzt gerade beim Lesen von dem Sakashima übrigens noch aufgefallen ist, ich habe vorher, als ich Liste erstellt habe, gar nicht realisiert, dass der Partner hat.
Ja.
Das ist ja ziemlich, ziemlich krass. Das habe ich gar nicht realisiert. Ich fand den so schon ziemlich gut. Aber wenn ich den auch noch als zweiten Commander mitspielen kann, das klingt sehr, sehr strong.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich weiß jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig, mit was für einem Partner ich den zusammenpacken würde. Aber da wird es auf jeden Fall irgendwelche Shenanigans geben, die man da rausziehen kann. Gerade wenn man so Regeln komplett umgehen kann, ist das tatsächlich so eine ganz eigene Geschichte. Und man könnte tatsächlich irgendwie Copy Tribal oder sowas spielen mit Spark Double.
Ja, ich wüsste auf jeden Fall, dass welchen ich daneben setzen würde.
Welchen denn?
Vial Smasher. Eine wunderschöne Kreatur, die sagt immer, wenn man den ersten Zauber spielt, fügt man einen random Gegner so viel Schaden zu, wie das Ding Mana-Kosten hatte. Ah. Und das kann man dann halt zweimal machen und hat einfach Spaß.
Stimmt, ja, das ist, das passt eigentlich ganz gut, ja.
Ja. Was hast du denn auf der 1?
Genau, ich würde tatsächlich als erstes gerne über eine Karte sprechen, dessen Regeltext sehr schnell erklärt ist, aber die quasi Spaß in aus jedem Kopf, könnte man fast sagen, herausschreit. Und zwar ist das Apex Devastator. Eine 10 Mana, 8 generische, 2 grüne, 10-10 Kreatur Chimera Hydra. Also schon eine richtige, richtige, riesige Kreatur. Und der Text auf dieser Karte ist Cascade, 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 Cascade. Das heißt, wenn dieses Ding aufs Spielfeld kommt, kann man 4 Karten quasi for free von der Bibliothek quasi aus direkt spielen. Und wenn es Kreaturen ist, halt dazu noch legen. Weil sobald die halt
nicht nur Kreaturen, CMC, man kann generell einfach jeden Spell spielen.
Als die von Apex Devastator. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus mit 10 CNC. Davon sollte man nicht zu viele Karten im Deck haben, selbst bei Commander nicht. Aber ich würde sagen, diese Karte, die kann schon mal ein I win the game bedeuten, oder?
Ja, ich denke auch tatsächlich, dass ich finde es halt ganz gut, dass Cascade wirklich nur beim Casten ausgelöst wird. Das heißt, mit Cheaten ist nicht. Und man wird halt wirklich belohnt, wenn man da wirklich dann 10 Mana reinsteckt. 4 bis 5 Karten, mal 5 Karten zu bekommen, das kann schon ziemlich mächtig sein.
Eben. Und ich glaube, man kann sogar noch ein bisschen drumherum bauen, dass wenn man von dem Cascade noch mal eine Karte mit Cascade bekommt, das funktioniert auch so, oder? Und dann wird das noch mal Cascade getriggert. Ne?
Ja.
Ja. Das finde ich lächerlich und das finde ich großartig. Und ich finde, das sollte absolut Commander sein. Diese Karte ist ich bin fast verleitet, das einfach in jedem grünen Deck einfach einmal reinzutun. Einfach nur, weil warum nicht, ne? Also es ist ja einfach nur noch einmal am Rad drehen. Und wenn du, sag ich mal, ein Elfendeck spielst, hast halt vielleicht Pech und hast drei weiß nicht, Mana Dorks oder sowas gezogen, aber wenn du Glück hast, hast du genau die richtigen Karten gezogen.
Ja. Ja, ich finde es auch, ich finde es großartig, das Teil. Vor allem das Artwork dabei ist halt auch nochmal eine Nummer für sich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Karte. Ich bin mal gespannt, wo die preislich landen wird, weil es ist, glaube ich, so eine absolute Timmy-Karte, ne?
Ja, ich denke auch. Aber vielleicht ist sie auch unglaublich gut und sie wird andauernd überall gespielt. Wer weiß.
Ja, wer weiß, wer weiß. Was hast du denn als nächstes?
Ja, ich habe tatsächlich nach Artwork entschieden.
Ah, okay.
Und zwar Quine heißt er. Interrent Meddler. Mhm. Das ist einfach ein Hase. Es ist ein Hasenzauberer.
Ja. Ja.
Mit 2x1/3 Tappen. Jeder Spieler zieht eine Karte. Und also kann eine Karte ziehen. Und jeder, der es getan hat, kriegt dann noch ein Leben.
Ja.
Ich habe jetzt neulich einen Decktag tatsächlich schon zugesehen. Großartig, diese Group Hug Decks. Ich liebe sie. Ich mochte die einfach immer schon. Dieses, hey, wir haben jetzt alle Spaß an diesem Tisch. Also alle außer mir, weil ich supporte euch nur beim Spaß haben. Aber das ist okay für mich.
Ja, lustigerweise habe ich bei denen gedacht, das wäre so eine geile Geschichte für Arch Enemy, wenn das quasi so eine Regel drin hätte, dass alle Spieler deiner Gruppe, also nicht der Arch-Enemy selbst, dann eine Karte zieht und ein Leben dazu bekommt, dann hätte man so ein bisschen wie bei World of Warcraft so eine Heiler-Rolle, wo dein Deck dann auf Support ausgelegt ist.
Und, ja, vielleicht, das stimmt.
Bitte?
Ich sagte, ja, das stimmt, aber das ist halt auch so ein bisschen interessant. Man kann sie ja trotzdem in Richtung Arch-Enemy spielen, weil man halt den Gegner halt um einen und das eigene Team so um 4 bis 5.
Ja, das stimmt. Also das ist also auf jeden Fall, ich finde sie auch super nett. Ich muss tatsächlich sagen, Commander, da habe ich mich ja lange, lange mit schwer getan, weil für mich immer diese Politics und dieses Group-Hug-Theme und dass man auch mal jemand Favors hinzufügt, das war für mich immer so komisch, weil ich kenne es halt nur von Standard, Modern und Pioneer. So, du willst deinen Gegner so schnell wie möglich, so effizient wie möglich einfach umhauen. Und ich habe es dann nicht verstanden, dass bei meiner ersten Runde Commander, als ich fast jemanden geone-shottet hätte mit meinem Feather-Deck, dass die dann böse auf mich waren und mich dann gekillt haben. Und ich dachte so, hä?
Ja.
So, was ist denn jetzt so los? Ich meine, ich muss ja irgendjemanden angreifen. Ich kann mich jetzt nicht aus dem Fenster nehmen und sagen, ja, nee, mach mal.
Ja, gerade mit dem Deck.
Ja, aber das ist halt dann einfach so ein weirder Moment, wo ich es nicht so ganz verstanden habe. Und mittlerweile steige ich da ein bisschen mehr hinter. Aber ja, diese Karte, wenn ich sie so lesen würde, und die wäre jetzt einfach in Modern Horizons oder in einem Standarddeck drin, Alter, ich wüsste nicht, wohin damit. Also es wäre halt Also das
stimmt.
Wäre ganz, ganz komisch. Aber es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, glaube ich, der einzige Legendary Rabbit, den wir haben, oder?
Ich glaube auch. Also mir würde keiner einfallen. Wenn es doch noch einen gibt, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben.
Ja, genau. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja. Ich sag mal, im Sinne von Artwork geht auch meine nächste Karte ins Bereich Wholesome und Nett. Und zwar würde ich da die Karte Hans Eriksson dann mal nehmen. Eine 4-Mana, 2 generische, ein rotes, ein grünes Legendary Human Scout mit 1-4 und dem Text: Whenever Hans Eriksson attacks, reveal the top card of your library. If it's a creature card, put it onto the battlefield tapped and attacking. Defending player or planeswalker they control. Otherwise, put that card into your hand. When you put a creature card onto the battlefield this way, it fights Hans Eriksson. Das heißt, ein bisschen muss man, glaube ich, da drum herum arbeiten, weil du kannst jetzt nicht einfach damit quasi dicke Kreaturen in die Welt cheaten, denn der würde potenziell ja dann Hans Eriksson töten, weil er im Nachhinein noch fightet. Aber trotzdem einfach eine sehr interessante Fähigkeit, quasi Card Advantage zu generieren. Gerade wenn man dann eine Sorcery oder eine Instant dann mit der Karte quasi bekommt. Ist halt quasi Attack und quasi zieh eine Karte. Und du kannst Hans Eriksson ja auch Unzerstörbarkeit geben oder Prevent Damage oder irgendwie sowas in der Art. Also eine ganz, ganz nette Karte und halt eben das Artwork, dieser glückliche, dicke Mann, der an der Rose riecht und sich einfach denkt, so, ach ja, heute ist ein sehr schöner Tag.
Ja, das finde ich halt auch ganz interessant, weil er ja, das habe ich dir ja gerade eben schon gesagt, mit dem Eriksson. Und dann gibt es ja noch die Eriksdotter, wo jetzt aktuell natürlich überall die ganzen Spekulationen aufgehen, ob wir dann auch irgendwann den Erik sehen davon. Weil Eriks Sohn und Eriks Tochter.
Und dann Eriks Vater.
Ja, genau, der Eriksvater.
Ja.
Und das finde ich halt gerade bei diesem Commander Legends so großartig, dass einfach so viel Spekulation auch nicht nur um die Karten ist, sondern auch um die Story der Karten. So, hey, was hat das denn in der Geschichte damit zu tun? Wir sehen jetzt Karten, die wir seit 20 Jahren kennen und nie eine Karte dazu gehabt haben.
Ja. Ja, das ist wirklich krass. Also gerade Hans wurde, glaube ich, das erste Mal gesagt in Bezug auf Ice Ages Lurgolf, eine 4-Mana Lurgolf-Kreatur, wo es im Flavortext drin steht, wo es dann heißt, ach Hans, run, it's the Lurgolf. Und dann Safi Eric's Daughter, Last Words.
Ja, genau.
Genau, irgendwann in Time Spiral kam dann Eric's Daughter dazu und jetzt haben wir auch Hans dazu.
Das ist genau, und wir haben aus einem der Unsets die Karte Ach, Hans, Run.
Oh, ja, stimmt. Ja, das ist wirklich, das was mag ich immer. Das mochte ich auch schon sehr in War of the Spark, wo dann über
War of the Spark.
Genau, wo es dann auch irgendwie den Lieutenant gab, der dann Offizier wurde und der dann irgendwie War Hero wurde oder sowas. Wo du dann
genau, einen der Charakter Goblin.
So die Story miterleben konntest. Das war sehr, sehr cool.
Genau. Aber das haben sie ja in letzter Zeit sehr oft gemacht. Und da kommt auch tatsächlich mein nächster Pick her.
Ja, dann geh mal drauf ein.
Mit dem guten Tormund. Wir spielen seit 20 Jahren Tormunds Crypt.
Stimmt.
Und es ist Tormund, der The Desecrator.
Mhm.
Und der 4-Mana 4-2. Immer wenn ein oder mehr Karten also den Friedhof verlassen, kreiert man einen 2-2-Zombie. Also wenn man den eigenen Friedhof verlässt, so ist es richtig.
Mhm.
Und auch hier wieder eine Partnerkreatur, aber eine Ankam dieses Mal. Es ist einfach Tormund. Das reicht ja alleine schon fast.
Ja, fast schon. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Karte, die man, wo der Name auf jeden Fall bei einem klingelt und sagt so, ach ja, stimmt, jetzt weiß ich auch, wie der endlich aussieht. Also, der endlich in seiner Krypta geschlummert und jetzt haben wir da endlich was Passendes dazu. Und lustigerweise ist ja der Effekt, wenn es mich nicht alles täuscht, so ein bisschen wie Desecrated Tomb von Corset 19, ne? Wo ja auch whenever a creature card leaves the battlefield, create a 1-1. Ach so, nee, das war ein Black Bat tatsächlich. Also da kann man.
Das waren Black Bats, genau. Aber es war auch was mit, es verlässt den Friedhof.
Genau.
Was ich halt super interessant finde, ist, dass hiermit tatsächlich auch schon sehr starke Commander-Decks irgendwo zusammengekommen sind.
Ja.
Und zwar mit einer Pauper-Karte, die ich damals in meinem Pauper-Deck gespielt habe. Mit Tortured Existence.
Okay.
Man kann für ein schwarzes Mana eine Karte abwerfen. Und dann eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen.
Ja.
Also kreiert man für einen Mana einen schwarzen 2-2-Zombie.
Das ist echt solide. Also gerade wenn man das mehrmals machen kann, ne?
Ja, genau. Das finde ich halt gerade bei dem Commander immer ganz so interessant, dass sie dann wirklich auch mittelmäßig gute Karten durch irgendwelche alten Kombos, sag ich mal, super interessant machen und einfach Spaß damit haben können, ohne dass es super broken sein muss.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, das wird so eine Karte sein, die gerade wegen Partner und weil sie ankommen ist, auch sehr beliebt in Commander Legends Limited sein wird. Einfach nur, weil diese Recursion nicht nur eine Karte potenziell zu reanimieren, sondern halt eben dann auch was draus zu ziehen. Und natürlich die offensichtliche Kombo mit Tormunds Crypt, dass man einen gefüllten Friedhof einfach mit dem Artefakt quasi exilen kann und man bekommt dann so viele
Man bekommt genau einen schwarzen Zombie.
Ach so, wegen One or More. Ah, okay, never mind.
Then. One or More, genau.
Schade. Ich habe dieses Or More gerade überlesen und dachte mir so, das wäre voll der Hammer. Aber nein.
Oh, das wäre voll gut korrekt, aber es ist leider nicht ganz so gut. Ich glaube, dann wäre er nicht ankommen.
Ja, das ist tatsächlich schade. Aber hey, dafür haben wir jetzt endlich mal ein Gesicht oder ein verrottetes Gesicht zu Tormund, zu Tormunds Crypt. Was ich auch sehr
Dieser Nostalgie-Trip, den haben sie ja jetzt schon sehr, sehr oft drauf. Wir haben ja auch Karten, die wir immer wieder mal sehen. Oder eben, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Ich glaube, immer wieder haben wir auch eine ganze Menge in diesem Set.
Ja, das stimmt. Also, eine Sache, die mir eben noch aufgefallen ist, gerade mit Tormunds Crypt und tatsächlich Desecrated Tomb. Also haben wir natürlich Tomb von wegen ein Grab und dann Tormunds Crypt, die Krypta, also quasi auch ein Grab. Jetzt haben wir quasi den Effekt von der einen Tomb mit dem Namen von der anderen Crypt zusammen in einer Kreatur. Fand ich ganz nice. Also Tormunds the Desecrator wäre, glaube ich, auch eine Karte, die ich mir zumindest in so einem Reanimator-Deck auch in den 99 sehr gut vorstellen kann. Also gar keine so schlechte Karte, auch wenn man sie nicht als Partner spielt. Gut, dann.
Genau, was hast du noch?
Ich würde, glaube ich, sagen, wir bleiben bei dem Thema von Retro und beziehungsweise von klassischen Charakteren, die jetzt nochmal rausgegraben wurden. Und dann rede ich mal über Kamal, Heart of Krosa. Ein 8 Mana, 6 generische, doppelgrün, Legendary Creature Human Druid mit 5/5 und dem Text: At the beginning of combat on your turn, creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn. Und dann noch eine aktivierte Fähigkeit für ein generisches und ein grünes. Until end of turn, target land you control becomes a 1/1 elemental creature with vigilance, indestructible and haste. It's still a land. Und Partner natürlich. Das finde ich zum einen interessant, weil wir ja schon sehr, sehr lange keinen Kamal-Charakter mehr hatten. Und ich glaube, der, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Story nicht so unrelevant war, oder?
Nicht, also er ist auf jeden Fall, als er das erste Mal aufgetaucht ist, war er, glaube ich, der Pitfighter. Nee, der Pitfighter war er, glaube ich, beim zweiten Mal. Auf jeden Fall, er ist immer mal wieder aufgetaucht und hatte immer relativ wichtige Aspekte zu ihm tatsächlich.
Ja.
Jetzt, er war nie ein Main-Charakter, aber immer schon einer der wichtigeren Side-Charaktere.
Genau. Und er ist so ein bisschen eine upgegradete Variante von seiner ersten oder ursprünglichen Begegnung, und zwar Quest of Krosa, was diesen Target Land becomes a Creature-Effekt für ein Mana mehr hat, aber dafür diesen Overrun-Effekt +3/+3 und Trample until end of turn, der umsonst, aber jedem Combat. Also auch eine Karte, die potenziell mit 8 Mana vielleicht ein bisschen sehr teuer sein könnte. Aber gerade wenn man sehr viele Tokens bauen kann oder halt eben sich so ein Theme aufbaut, wo seine Länder Kreatur werden, kann das, glaube ich, schon ziemlich hart reinhauen und auch den Gegner ziemlich, ziemlich schnell auch plätten.
Er ist halt auch eine Alternative zu den aktuellen grünen Finishern wie Kraterhof Behemoth, der einfach jeder am Commander-Tisch hängt da und sagt: Schon wieder Kraterhof. Ja, okay, schon wieder Kraterhof. Ja, das ist mal eine Abwechslung. Er macht praktisch dasselbe. Er lässt mit einer großen Token- oder Elfenarmee oder ähnliches den Gegner einfach sterben. Ja. Aber es ist halt nicht Kraterhof. Das ist manchmal in Commander schon wichtig genug.
Ja, also man könnte quasi sagen, es ist ein Kraterhof, der auch einfach in der Command-Zone chillen kann, bis es dann soweit ist.
Ja, genau.
Den muss man gar nicht mehr tutoren.
Das ist schon ziemlich stark. Stimmt, dass er auch in der Command ist. Das Partner auf den ganzen Karten, die steht random gefühlt überall drauf.
Ja, ich glaube, das ist einer der stärkeren Karten auf jeden Fall. Ja. Allein durch diese Kraterhof-Mechanik, die du gesagt hast, und dann eben Partner. Du könntest theoretisch irgendeinen anderen Partner-Commander nehmen, dein ganzes Deck darum bauen und dann irgendwann, wenn du halt einen Kraterhof brauchst, packst du den halt aus. Einfach nur, warum nicht? Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich stark.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Was hast du denn noch?
Ich habe noch eine weiße Karte.
Oh, wie überraschend.
Roma's Will. Ja. Eine Karte, die ich tatsächlich haben möchte. Auch aus dem Set, unbedingt. Ist ein 4-Mana Instant. Man sucht, ist ein modularer Spell, also man kann sich A oder B aussuchen. Und man sucht sich entweder aus, dass alle Kreaturen, die man kontrolliert, fliegend, Wachsamkeit und Doppelschlag bekommen. Oder alle Kreaturen kriegen Lifelink, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben bis zum Ende des Zuges. Als Instant ist das schon sehr cool. Und wenn man jetzt seinen Commander kontrolliert, kriegt man beide Effekte.
Das ist sehr, sehr krass, ja.
Das ist ein sehr krasser Finisher oder auch eine sehr gute Verteidigungskarte, wenn man einfach mit einer Masse angegriffen wird. Man geht hin und sagt, okay, alle meine Kreaturen sind fliegend, Lifelink, unzerstörbar und Schutz vor allen Farben. Block, ich bin dran, ich bin voll im Spiel drin.
Ja.
Das ist schon ziemlich mächtig, dieses Teil.
Eben. Genau, das ist halt so ein bisschen wie Make a Stand oder Flawless Maneuver. Ja. Einfach so eine Karte, die weiße Decks, gerade kreaturbasierte weiße Decks, auf jeden Fall haben wollen. Man zahlt quasi eine generisches Mana-Aufpreis für die modulare Fähigkeit. Also es kann auch ein Overrun-Effekt sein, der den Gegner einfach sofort killt. Oder halt, wenn man den Commander draußen hat, wenn man das geschafft hat, dann ist es natürlich ein fast nicht zu übertreffender Zauber. Also dann zu sagen, quasi Evasion mit Double Strike, Flying, Vigilance und dazu aber noch Lifelink, Indestructible. Also das kriegt ja man im Combat überhaupt nicht anders gelöst. Und das für 4 Mana ist schon eine wirklich ausgezeichnete Karte. Und tatsächlich eine sehr witzige Kombi, wie ich finde, mit dem dazugehörigen Commander. Nur ganz kurz darauf eingegangen, Akroma, Vision of Ixidor, eine 7 Mana, 5 generische, 2 weiße Legendary Angel Kreatur mit 6/6. Und sie hat nämlich den Text, dass at the beginning of each combat until end of turn each creature you control gets +1/+1 if it has flying, +1/+1 if it has first strike, +1/+1 if it has Vigilance, beziehungsweise Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof. Also das ist quasi so eine Keyword-Soup-Commander, der einfach so viele Keywords auf einer Kreatur haben will, wie nur irgendwie möglich. Oder zumindest eins, damit es halt gebufft wird. Und das dann zusammen mit den Will, wo du quasi alle namenswerten Keywords auf die Kreatur
bekommst,
packen kannst.
Ja, das ist sehr
auf jede Kreatur packen kannst. Also das vor Combat zu zünden. Du lieber Scholli, das ist schon das ist eine ganze Menge, was darüber kommt und passt äußerst gut.
Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, weil Akroma war ja in ihrer ersten Form, beziehungsweise das hier ist ja eigentlich die erste Form und die andere Form, egal. Auf jeden Fall diese Keyword-Bagage, die da drauf war, auf der Original-Akroma, die war ja schon beeindruckend. Und als dann das Akromas Memorial heißt es, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es genau heißt. Auf jeden Fall, das gibt allen deinen Kreaturen die Akroma-Fähigkeiten. Dann dachte ich, okay, Akromas Will gibt das bestimmt ähnlich. Aber nein, es gibt halt gefühlt alles tausendmal besser. Ja. Und das ist schon eine krasse Karte, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube mit also wenn man Akroma als Commander hat, auch übrigens, by the way, eine legendäre, also Partner. Eine richtig krasse Geschichte mit Partner mal wieder. Also das kann so heftig sein. Also ich fühle mich, also ich glaube, dieser Zug, wenn du Akroma draußen hast, Akromas Will castest, ich glaube, da bist du ein richtig glücklicher Mensch. Wenn das halt durchgeht ohne Probleme.
Ja. Ich glaube tatsächlich auch, ja.
Ja. Das ist sehr, sehr krass.
Wobei ich gerade mir nicht sicher bin, ob Akroma Partner hat. Ich glaube es ja, aber schlag mich nicht, wenn es nicht so ist,
bitte. Die neue aus Commander Legends, ja, die hat Partner.
Ja. Okay, gut. Und dann habe ich mich richtig erinnert.
Ja. Und tatsächlich.
Was hast du denn noch?
Genau, ganz kurz noch zu Akroma. Sie vergibt tatsächlich auch eine 1/1-Marke für Partner. So.
Okay, jetzt ist sehr cool.
Genau, also wenn ihr random Partner-Commander bei euch im Deck spielt, profitiert die davon auch noch. Also,
das stimmt ja auf jeden Fall. Oh Gott, ja.
Genau. Nice. Meine nächste Karte oder Karten, würde ich an dieser Stelle mal sagen, ist gar nicht so beeindruckend, aber ich will sie hier mal zumindest genamedropped haben. Das habe ich zwar schon in diesem Podcast getan, aber nochmal als Erinnerung, der, ich glaube, Battle Bond Cycle ist es, von Dual Lands, die getappt ins Spiel kommen, anstatt, oder es sei denn, ihr habt zwei oder mehr Gegner, wird reprinted hier. Ich glaube, das sind die Enemy Builds, ne? Also weiß-schwarz.
Ja, sind die Enemies.
Und so, ne? Ich glaube, das sind die Enemy Colors.
Ja, sind das.
Genau. Und die bekommen halt hier quasi einen Reprint und sind quasi, ja, Commander Full Staples. Also es sind für Commander quasi wie originale Duels, nicht fetchable, aber dafür kommen sie ungetappt rein und bieten zwei verschiedene Farben von Mana an. Und wenn man eine Landbase baut, sind die, ja, sehr essentiell, würde ich sagen. Also und gerade wenn sie jetzt gerade reprinted worden sind, sind sie halt jetzt gerade günstig und sie werden vermutlich erstmal nicht in nächster Zeit gereprintet werden. Und wie wir heute schon auch festgehalten haben, garantiert nicht in irgendwelchen Commander-Decks, weil da kriegt man nur schlechte Tabländer. Also
genau.
Greift sie auch nicht, solange sie günstig sind. Ihr braucht ja nur eins für Commander.
Ja, das ist eine Argumentation, die nicht funktioniert. Aber grundsätzlich stimme ich dir vollkommen zu mit diesem Pick. Die Karten sind super wichtig und ich fand es sehr interessant, dass die Battle Bond Länder selber lange Zeit lang überhaupt keinen Einfluss auf Commander hatten.
Ja, verrückt.
Das war echt krass. Und dann mit einem Mal wurde das auf einmal populär, diese Länder zu spielen. Und dann sind die durch die Decke gegangen. Jetzt haben wir zumindest den anderen Cycle wieder und wir haben ja den Reprint in Zendikar noch gehabt.
Sind da auch die Karten drin gewesen?
Ich meine ja.
Ah, okay. Ja gut, dann habt ihr ganz also gute Gelegenheit,
die alten. Nicht die hier jetzt aus diesem Set.
Ja, meine ich ja. Die anderen Farbkombinationen quasi.
Genau, die aus Battlebond halt.
Ja, genau. Und wie gesagt, sichert sie euch, solange sie gerade noch verfügbar sind, solange sie noch frisch sind, sage ich jetzt mal.
Ja, Ja, auf jeden Fall.
Aber dann sind wir auch schon fast quasi am Ende der Liste. Das ist jetzt dein vorletzter Pick, oder?
Nee, ist mein letzter.
Ach, dein letzter. Okay, dann sind wir schon
ist bei der
vorletzten Karte, sagen wir es so.
Ja, genau. Ist die vorletzte Karte in der gesamten Liste und das ist mein letzter Pick. Und es ist eine weiße Karte. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich mag weiße Karten. Und ja. Diese Karte hat mich sowas von Ich hatte Sternchen in den Augen. Ich werde sie nicht spielen, weil ich leider kein Deck habe. Aber das macht für mich weiße Karten aus. Ich finde es großartig. Und zwar ist es The Keeper of the Accord. Mhm. 4 Mana 3/4, was okaye Stats sind. Mhm. Human Soldier, was einfach die besten Types sind, die man haben kann. Und zu Beginn von jedem gegnerischen Endstep, wenn dieser Spieler mehr Kreaturen hatte als ihr, kriegt ihr ein 1/1 Token. Weiß Soldier, soweit ich weiß. Das Wichtige hierbei ist, es ist bei jedem Endstep. Das heißt, ihr guckt einfach immer nach so, okay, er zu Ende, ich kriege. Er zu Ende, kriege ich nicht. Er zu Ende, ich kriege. Er zu Ende, ich kriege. Super interessant. Und man kann damit wirklich so bis in seinen Zug 3/4 Tokens generieren, was schon echt stark ist. Mhm. Aber da hört es ja nicht auf. Er hat doch noch zu Beginn von jedem gegnerischen Endstep wird außerdem geguckt, ob dieser Spieler mehr Länder hat als man selbst. Wenn man das hat, kann man sein Deck nach einer Basic Plane durchsuchen und die auf die Hand nehmen und sein Deck mischen. Nee, nicht auf die Hand, sogar ein Spielfeld.
Ja, genau.
Tapped. Und genau, und sein Deck mischen. Das ist halt großartig, weil gerade wenn man mithalten möchte mit so monogrünen Ramp-Decks oder ähnlichem, kann man hiermit halt mit Weiß auf einmal rampen, dem andere Leute rampen und das ist toll.
Ja, das glaube ich wirklich. Also ist es eigentlich 1:1 der Effekt von Landtax oder ist der Landtax nochmal?
Nee, Landtax gibt tatsächlich auf die Hand. Deswegen war ich auch gerade in meinem Kopf schon wieder schneller und habe gesagt, okay, dass die Länder auf die Hand kommen.
Okay. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Weiß galt ja oder gilt immer noch, glaube ich, als die schwächste Commander-Farbe, wenn es mich nicht täuscht.
Ja und nein. In der Reihenfarbe ist es, glaube ich, immer noch rot. Also Mono-Rot wird, glaube ich, abgesehen von Grenko, immer noch als sehr schwache Farbe angesehen. Da ist Mono-White-Ausrüstung schon stärker. Mhm. Aber zumindest von den Fähigkeiten her ist Weiß halt nie so konstant in so gut ziemlich keinem Format wie alle anderen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich meine so gerade in Bezug auf Ramping und Card Draw, also zwei man würde
das
fast
haben
sagen,
sie praktisch
die essentielle,
gar nicht.
Mechaniken im Commander, das gibt halt in Weiß nicht so sehr, ne? Oder also man macht jetzt
fast gar nicht.
Genau, man macht in letzter Zeit so einen Push in die Richtung, wo halt weiße Commander dann eine Karte ziehen, so SRAM-mäßig, ja. Immer wenn man Enchantment spielt oder hier so Ramp, wenn die anderen gerampt sind. Und ich muss sagen, mir gefällt die Richtung sehr gut. Also ich glaube auch wie Core Cartographer oder sowas, der bringt ja, glaube ich, auch ein Planes ins Spiel. Und
genau.
Ja, würdest du jetzt sagen, dass jetzt mit diesem neuen Push für Mono-White Commander ist jetzt eine deutlich bessere Plattform geboten wird? Kann man es jetzt auch tatsächlich Mono-White spielen?
Ich denke ja. Ich glaube, man konnte es vorher schon spielen, wenn man mit Ausrüstung und so weiter gespielt hat. Ja. Das ging schon. Habe ich tatsächlich auch schon getan. Aber ich glaube, Commander lebt so ein bisschen davon, es sei denn, man spielt grün, dass man auch andere Farben splasht. Also mono-blaue Commander, mono-weiße Commander, mono-rote oder auch mono-schwarze Commander. Wobei, sagen wir, mono-schwarz ist auch noch okay. Aber die anderen sind, glaube ich, sehr eintönig oder sehr schnell ausgehebelt.
Ja. Ja, das kann gut sein, weil vor allem auch jede Art von Protection vor dieser einen Farbe ja dann auch quasi schon das Ende bedeuten kann,
ja.
Wenn man sie dann nicht removen kann. Aber
was halt Weiß sehr, sehr cool kann und damit auch, aber auch ein bisschen auch damals gesplashed wurde, war damals diese Monarch-Fähigkeit. Das war ziemlich, ziemlich interessant. Und da wurde aber auch schon mit anderen Farben teilweise gesplashed. Aber tatsächlich hat es diese Fähigkeit ja sogar bis ins Legacy geschafft.
Ja. Ja, und auch Pauper, ne? Da wird ja auch ganz viel von den Conspiracy-Karten gespielt.
Ja.
Ja. Auch, wie ich finde, vollkommen zu Recht. Ich muss sagen, Monarch ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsmechaniken, glaube ich, im Spiel.
Auch ich freue mich jetzt auch darüber, dass sie den Monarch-Token endlich ohne Schreibfehler rausgebracht haben.
Es gab einen Schreibfehler auf dem Token? Was stand denn da drauf?
Ja, auf dem Token, den ich zum Beispiel nutze, steht halt nicht at the beginning of the end step, sondern at the beginning if the end step.
Schon fast philosophisch. Wenn der Endstep kommen genau würde, würden sie eine Karte ziehen.
Ja, yeah, genau.
Genau.
Was ist denn dein letzter Pick?
Genau, mein letzter Pick, der schlägt da mit seinem legendären Schwert quasi direkt in die Kerbe rein, in der wir gerade sind. Und zwar ist es Jared Carthalion, True Air.
Ah, okay.
Auch, glaube ich, Thema Retro-Charaktere, ein bekannter Charakter aus der Geschichte. Hat die Naya-Farben, und zwar Rot, Grün, Weiß. 3 Mana dementsprechend für eine 3/3 Legendary Human Warrior Creature. Und zum einen, bevor ich auf den Text eingehe, wie fucking metal ist denn bitte schon dieses Artwork? Das ist so lächerlich geil. Also es ist schon so, das könnte schon wirklich so ein Manowar-Cover oder irgendwas ähnliches sein. Irgendwie schon auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich. Auf jeden Fall die Kreatur.
Aber das war ja damals schon.
Ja, das stimmt. Die Kreatur, genau. When this creature enters the battlefield, target opponent becomes the monarch. You cannot become the monarch this turn. If damage would be dealt to Gerard, also this creature, while you are the monarch, prevent that damage and put that many 1-1 counters on it. Jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingsfähigkeit und zwar ein bisschen, man würde fast sagen, kontraproduktiv. Man spielt seinen Commander, wenn das denn der Commander ist, und ein Gegner wird erstmal der Monarch. Das ist natürlich erstmal nicht geil. Und du kannst auch in dieser Runde nicht der Monarch bekommen. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen kontraproduktiv. Aber tatsächlich, wenn man dann vielleicht durch eine andere Karte, dann sagen wir mal zum Beispiel Court Cycle, der ja auch geprintet wurde, der quasi ist ein Cycle von Enchantments, also wenn sie ins Spiel kommen, wird man selbst der Monarch und irgendein Zusatzeffekt passiert und der wird nochmal bestärkt davon, wenn man selbst der Monarch ist.
Genau.
Hier profitiert man quasi davon, dass man eine de facto unzerstörbare Kreatur hat, wenn man der Monarch ist und wenn man auch den Monarchenstatus halten kann und dass diese Kreatur deutlich stärker wird. Und ich würde es jetzt schon lieben, Jared zusammenzuspielen mit Blasphemous Act, der einfach jeder Kreatur 13-13 gibt und alle Sachen sterben, potenziell hoffentlich. Und man selbst hat einfach dann eine 16-16-Kreatur und man ist der Monarch. Wie krass ist das?
Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber da gibt es einige Karten, die da noch mit reingehen. Es gibt da bestimmt auch noch bestimmt Verzauberungen, die das noch mal verstärken oder mehr Marken drauflegen oder Ähnliches.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool. Ich finde es halt ganz interessant, dass sie hier wirklich diesen Weg gegangen sind und haben hier lore-technisch einiges draufgelegt und gesagt, man kann nicht der Monarch werden.
Mhm.
Weil das ja auch bei ihm so ein bisschen reinpasst in die Geschichte von Ice Age. Und also ich finde das ganze Artwork großartig, ich finde die Karte großartig, gerade in den Naya-Farben. Und nicht zu vergessen, er ist auch ein Tiny Leader.
Oh ja, stimmt. Das Tiny Leader-Format. Wenn ihr noch jemanden kennt, der Tiny Leaders spielt, dann kriegt er irgendwas von uns geschenkt. Als Dankeschön.
Aber jetzt kommen die alle aus den Löchern gekrochen. Ich spiele Tiny Leader.
Genau. Genau. Aber tatsächlich auch mal eigentlich ein anderer Monarch-Commander neben der Queen Marchesa.
Queen Marchesa.
Oder Marchesa. Und halt mal eine andere Farbkombination. Wie gesagt, Naya und halt eben nicht Madu. Was halt, wie du schon sagst, dieses Plus-One-Plus-One-Counter-Theme supporten kann, was über Rot Damage Sweeper quasi mit einbeziehen kann, also auch ein Storm's Wrath oder selbst ein Fiery Cannonade und sowas kann dann für andere Tokens brutal sein, wenn man selbst schafft, der Monarch zu sein und Jared Rossen zu haben. Ist es schon auf jeden Fall dann ein kleiner Buff und so weiter. Und das ist halt, ich finde es halt sehr interessant auf diese Monarchenfähigkeit. Ich finde fast schon, man sollte sie in Commander einführen als so ein passiver Effekt, dass derjenige, der zuerst angreift, Monarch wird und dass das quasi so bleibt und so weiter, bis man halt dann mit anderen Karten dann interagiert und man sich Schaden austauscht, weil das halt einfach so eine coole Mechanik ist und ich immer wünschen würde, dass die
prominenter drin ist. Spielmodus gibt es.
Bitte?
Diesen Spielmodus gibt es, der nennt sich Throne Magic.
Oh, nice.
Und wurde vor Ewigkeiten, da kamen die ersten Commander-Decks raus. Das war ein Modus, den haben sie gespielt, bevor Commander was war. Aber in Commander wurde das ganz hart ausgesetzt. Man hat eine Mischung aus Werwolf, Commander und Monarch, weil man hatte einen Thron, man hatte verschiedene Rollen, die verschiedene Möglichkeiten hatten zu gewinnen. Wen das mal interessiert, kann man da vielleicht mal irgendwo noch ein Update zu suchen. Gibt's garantiert online einiges noch zu. Auch wenn das sehr, sehr still darum geworden ist, seit Monarch halt in Magic halt selber auch noch drin ist.
Ja. Das ist auf jeden Fall, also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man die Mechanik noch ein bisschen weiter ausbauen könnte, weil es klingt nach einem sehr großen, spaßigen Thema und gerade mit Jared könnte man jetzt sogar auch Teambuilding vielleicht sowas machen, von wegen, hey, du tötest mich diese Runde nicht, dafür bist du der Monarch durch meinen Commander, den ich aktiviere und so.
Oh ja.
Und das sind halt so viele nette Interaktionen und Jared sitzt da in der Mitte als so ein Allrounder, der irgendwie dann für viele Sachen offen ist und man jetzt nicht zu eng quasi ein Deck bauen muss, sondern man ist, glaube ich, gut flexibel mit dem Commander. Und ja, finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Karte. In my opinion.
Das auf jeden Fall.
Gut, das würde ich sagen, bringt uns auch schon zum Ende von Folge 69 von Radio Ravnica. Jetzt liegt's an euch. Ich würde euch mal gerne dazu aufrufen, mal zu sagen, was ist denn eure Lieblingskarte von Commander Legends? Und schreibt es mal gerne in die Kommentare. Plus vielleicht, wenn ihr sie habt, ein paar Fragen zu uns, sodass wir mal wieder die Q&A-Sektion am Ende eines Podcasts wieder ein bisschen auffrischen können. Lasst mir sehr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren beziehungsweise auch gerne über Twitter an @RadioRavnica oder @Gamery. Und dann können wir euch dann in der nächsten Folge mal mit einbeziehen. Marc, vielen Dank, dass du diese Folge wieder dabei warst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.